die Musik ist in den Arien wahrhaftig und mit das tiefst empfundene, was je geschrieben wurde. Und das bringt sozusagen dann immer auch noch diese Doppelbödigkeit, dass es also jetzt nicht nur simple Personen sind und es ist ein simples Vertauschspiel. Es geht hier um echte, wahre, große Gefühle und das haben wir der Musik Mozarts zu verdanken.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Kantinengespräche des Tiroler Landestheaters. Mein Name ist Axel Garde, ich bin Dramaturg hier am Haus und wir werden heute über Così fan tutte reden. Eine der drei Opern aus dem Da Ponte-Zyklus, also von Wolfgang Amadeus Mozart und Lorenzo Da Ponte geschrieben. Herzlich begrüßen darf ich heute meine beiden GesprächspartnerInnen. Zum einen Annette Leisenschneider, die Regisseurin der Oper, und Lukas Weikircher, der musikalische Leiter und Chefdirigent am Tiroler Landestheater. Hallo Annette, hallo Lukas.
Hallo.
Hallo Axel.
Bevor wir dann ins Gespräch gehen, aber noch ein paar kleine Hintergrundinformationen zum Stück. Mozart war bereits ein renommierter Opernkomponist, als er 1783 seinem Vater sein Leid klagte, nämlich kein neues Thema für seine nächste Oper zu finden. Er schrieb ihm, dass er zwar schon viel gelesen hat, also Mozart war tatsächlich sehr belesen, war eben jetzt in dem Moment nicht fündig geworden, aber hatte einen neuen Menschen kennengelernt, genau gesagt Da Ponte, der war damals Librettist am Wiener Theater, und Mozart hatte noch keinen großen Kontakt zu ihm, hat aber viel von ihm gehört und schrieb ihm seinem Vater, er hofft, dass mit dem Da Ponte eine Zusammenarbeit klappen könnte, da wird er sich sehr viel von versprechen. Und im Nachhinein können wir uns heute glücklich schätzen, dass dieser Kontakt zustande gekommen ist, denn es sind drei der wichtigsten Opernwerke der Musikgeschichte, die wir diesem Duo zu verdanken haben. Den Don Giovanni, die Hochzeit des Figaro und natürlich eben auch die Così. Aber eben in dem Moment waren beide noch ratlos, hatten noch kein Thema für eine neue Oper gefunden, suchten also etwas. Und es gab so zwei Themen zum einen, die ein bisschen in der Zeit lagen. Das eine war, dass es die Zeit der beiden, eine Zeit war, in der die Wissenschaft zu neuen Ufern aufbrach und wirklich sich neu positionierte. Der letzte wirkliche Universalgelehrte Europas, Gottfried Wilhelm Leibniz, und der wichtigste wissenschaftliche Denker der Neuzeit, Isaac Newton, entdeckten beide unabhängig voneinander die Differential- und die Integralrechnung. Und Newton formulierte sogar emphatisch, möchte es gestattet sein, die übrigen Erscheinungen der Natur auf dieselbe Weise aus mathematischen Prinzipien abzuleiten. Und es ist diese Grunderkenntnis, die unter anderem die Errechnung der Lichtgeschwindigkeit erlaubte, die Wahrscheinlichkeitsrechnung des Jacob Bernoulli, die Berechnung der Kometenbahnen durch Edmund Halley, die Erfindung des Quecksilberthermometers durch Gabriel Fahrenheit und die Klassifizierung der Gesteine, Pflanzen und Tiere durch Carl von Linné. Aber es waren eben nicht nur Stoff und Mineralien, die nun gründlich untersucht wurden und auf ihre Merkmale hin befragt wurden, sondern eben auch der Mensch. Auch da wollte man Neues wissen. Gab zum Beispiel eine Frage, gibt es eigentlich so etwas wie eine Ursprache? Heute haben wir verschiedene Sprachen, aber gab es vielleicht mal eine Ursprache? Und wäre es denn nicht ein kluger Gedanke, mal einige Babys ihren Familien zu entziehen, sie ganz allein aufwachsen zu lassen, ohne jeglichen Kontakt zu anderen Menschen, also sprachlichen Kontakt, dass sozusagen alle Kontakte dann stumm geschehen, und dann mal zu schauen, wie diese Babys zu sprechen anfangen. Und wenn wir das uns auch so anhören, merkt man natürlich, also Experimente am Menschen, das war dann doch auch sehr heikel in der Umsetzung. Deswegen gab es vor allen Dingen literarische Umsetzungen, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Das bekannteste vielleicht ist von Jean-Jacques Rousseau sein Roman Emmy oder über die Erziehung, wo er sich eine Modellsituation ausdenkt, in der ein Erzieher einen Jungen bis zu seiner Heirat mit der eben seelenverwandten Frau nach seiner Theorie ausbildet. Aber für Cousy zum Beispiel wichtiger war bestimmt eine Komödie von Marivaux, La Dispute, wo zur Klärung der Frage, welches Geschlecht unbeständiger und treuloser in der Liebe sei, ein Experiment herangezogen wird, das ein Fürst an 4 Säuglingen verziehen lässt. 2 männliche und 2 weibliche Neugeborene werden in einem eigens errichteten Haus im Wald, fern aller menschlichen Siedlungen, hinter hohen Mauern eingesperrt und nach adligen Richtlinien erzogen. Und als der Sohn des Fürsten 18 Jahre später mit seinen vornehmen Freunden erneut eine Diskussion um diese Frage führt, ob es Frauen oder Männer sind, die ihr zur Untreue neigen, werden die Herangewachsenen freigelassen und nun will also die adlige Gesellschaft beobachten, wann sich die erste Liebe einstellt und wie die ihr Leben lang Isolierten damit umgehen. Neben diesem wissenschaftlichen Zugang zum Menschen, also dass man fast kalt Menschen in eine Situation hineinbringt und schaut, wie sie sich darin entwickeln, gab es eben ein zweites Motiv, ein sehr klassisches, die Treueprobe, ein Motiv, das die Literatur schon seit langem beschäftigt hatte. Grundthema kann man grob charakterisieren, ein Mann prüft die Treue seiner Frau. Mal ist er selbst eifersüchtig und kommt auf die Idee, mal wird er aber auch von außen, zum Beispiel von einem guten Freund, zu dieser Probe getrieben. Für die Leserinnen und Leser dieser Stoffe war es aber eigentlich immer klar, dass der Mann in dieser Situation der Dumme ist und mit dieser Probe letztlich die Beziehung zerstört. Das war auch oft eine Versinnbildlichung des alten Sprichwortes, wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Und Mozart und da Ponte greifen, finde ich, sogar noch ganz konkret auf eine Komödie zurück, die viele Ähnlichkeiten mit der späteren Cosi hat, nämlich die Komödie von Carlo Goldoni, Le Pescatrici, die Fischerinnen, das damals in Wien auch als Singspiel zu sehen und zu hören war. Die beiden Fischer in der Handlung, Brulotto und Frisellino, lieben jeweils die Schwester des anderen und beschließen, die Treue ihrer Geliebten auf die Probe zu stellen. Dazu wollen sie sich beide mit Bärten und feinen Gewändern verkleiden. Und die Verführung bezieht sich dann natürlich auf die jeweils eigene Geliebte, als andere wäre ja Inzest. Aber das führt dann zu allerlei komischen Verwicklungen. Was Mozart und da Ponte nun aus diesen Vorlagen machen und worum es also in Cosi fan tutte geht, ganz kurz. Nach einer tiefen Kränkung durch eine Frau ist der zynische Don Alfonso zutiefst von der Untreue der Frauen überzeugt. Und so fordert er seine jungen Freunde Ferrando und Guglielmo heraus, die Treue und Ergebenheit ihrer Verlobten, der beiden Schwestern Dorabella und Fiordelici, auf die Probe zu stellen. Der Plan ist folgender: Jeder für sich soll seiner Geliebten ankündigen, dass er in den Krieg ziehen müsse, dann aber verkleidet wieder zurückkehren, um mit allen Mitteln zu versuchen, die alleingelassene Verlobte des jeweils anderen zu verführen. Dafür mietet Don Alfonso eine Villa, wo sich ein böses Spiel über ein Wochenende entwickelt. Außerdem engagiert er noch ein Hausmädchen, Despina, das ihm bei seinen Plänen behilflich sein soll. In Abwesenheit ihrer wahren Geliebten zeigen sich die Schwestern noch empört. Aber als dann die beiden Herren verkleidet auftauchen, merken die Damen doch recht schnell, dass Spiel und das Schauen ist. Und steigen erst einmal auch darauf ein, geben sich sozusagen unschuldig, glauben dann Anführungsstrichen den Verkleidungen. Aber je länger das Spiel dauert, umso mehr gerät es auch außer Kontrolle, da die Gefühle der Paare heftig durcheinander gewirbelt werden. Und damit sind wir jetzt auch schon bei unserer Cosi angelangt. Und ich möchte vielleicht erst einmal noch bei euch beiden fragen, erstmal dich, Annette, hast du schon Mozart-Opern inszeniert und wenn ja, gibt es da für dich besondere Herausforderungen?
Also ich habe tatsächlich schon zweimal die Hochzeit des Figaro, beziehungsweise einmal auf Italienisch Le Nozze di Figaro und einmal auf Deutsch inszeniert und Idomeneo auch zweimal am Opernhaus Kiel und dann noch einmal in Bremerhaven.
Und eben, gibt es da für dich besondere Herausforderungen bei Mozart-Opern?
Also für mich sind die schwierigsten die Cosi fan tutte und die Zauberflöte. Die zu erzählen, möglichst allem gerecht zu werden, obwohl allem wird man wahrscheinlich nie gerecht. Man überlegt natürlich auch, was ist der Geschmack der Zuschauer. Und ich finde persönlich, dass die Cosi die schwierigste Oper ist, nämlich dieses Zusammenbringen von komischen Szenen und von ganz, ganz tiefen, beseelten Arien oder Duetten. Und das ist eine besondere Herausforderung.
Und bei dir, Lukas, du wirst ja auch schon, denke ich, einige Mozart-Opern dirigiert und musikalisch geleitet haben. Wie ist das für dich? Was macht so für dich vielleicht auch das Besondere oder die besondere Schwierigkeit von Mozart-Opern aus?
Mozart ist immer mit das Schwierigste, was man machen kann. Es ist ja nicht umsonst so, dass bei jedem Probespiel, egal für welches Instrument, wenn es irgendetwas von Mozart geschriebenes gibt, also ein Konzert, ist immer das die erste Runde. Also Mozart verlangt absolute Beherrschung der Stimme oder des Instrumentes, also einfach totale Beherrschung der Materie. Man darf es aber nicht hören, dass es schwierig ist. Und deswegen ist jede Mozart-Oper immer sehr schwer, wobei auch ich finde, am schwierigsten zu realisieren ist die Così fan tutte, einfach wegen der Vielzahl der Ensembles. Das ist einfach nochmal extrem viel schwerer als die anderen, meiner Ansicht nach.
Mhm. Da kommen wir bestimmt später mal drauf, was das Schwierige an Ensemblenummern ist. Annette, jetzt, als ich vorhin die Handlung der Così erzählt habe, habe ich ehrlich gesagt ja ein wenig geschummelt, weil bei Mozart ist die Handlung noch ein wenig anders, in dem Sinne, dass bei Mozart die ganze Handlung im Haus der beiden Schwestern stattfindet und dass die beiden Frauen sich wirklich in der Vorlage durch die Maskerade der Herren täuschen lassen. Warum hast du dich gegen diese Vorlage entschieden und es nun so erzählt, wie ich es vorhin geschildert habe?
Dieses Verkleiden mit einem Bart und einem Turban und ich erkenne den Mann oder den Verlobten der Schwester nicht mehr, erschien mir doch sehr unwahrscheinlich. Das kommt bei Mozart wie bei Goldoni, die Vorlage, die du eben erwähnt hast, oder nicht Vorlage, das ein ähnliches Sujet, kommt es einfach aus einer ganz anderen Theatertradition, aus einer anderen Zeit. Und da für mich das, was in der Così passiert, nämlich man entliebt sich vom Partner, es ist vielleicht langweilig geworden, die Liebe ist einfach erloschen, ohne dass etwas Dramatisches passiert ist bei diesen beiden Paaren, die wir sehen. Und das dann zu erzählen, dass man sehr schnell tauschen kann, funktioniert für mich nicht. Wir haben einfach dann eine neue Konstellation und ich kann es schon sagen, also die Paare tauschen. Also nicht tauschen im Sinne einfach von Frauentausch oder so etwas Ähnlichem, sondern die Lieben verschieben sich. Die Lieben gehen von einem Mann zum anderen, so dass wir am Ende der Oper mit Mozarts wunderbarer Musik, die auch am Ende nichts von Rache, von Wut, von Ärger sagt, so dass wir am Ende wieder glückliche Paare haben, allerdings andere.
Du hast es ja dann aber auch deiner Inszenierung ein kleines Motto sozusagen vorangestellt, was wir auch im Bühnenbild sehen werden: Change the rules, also wechsel die Regeln. Was hat es damit auf sich?
Bei uns wechseln die Damen die Regeln, nämlich die Regeln, dass sie die Herren nicht erkennen. Sie erkennen nämlich die Herren ziemlich schnell, denn wie gesagt, heute kann man das meiner Ansicht nach nicht mehr behaupten. Und die ändern die Regeln und wer auch die Regeln ändert, ist das Dienstmädchen Despina, das man auf keinen Fall unterschätzen darf. Das ist eine sehr emanzipierte Frau. Sie erzählt es in beiden Arien. Sie erzählt einmal schon, ein Mädchen mit 15 Jahren muss wissen, wie man mit Männern umgeht. Du musst ein falsches Lächeln haben können. Du musst falsche Tränen haben können. Du musst wissen, wie man lügt. Dann behandelt man dich wie eine Königin. Ich möchte das jetzt gar nicht werten, ob das gut oder schlecht ist.
Klingt ja fast ein bisschen wie so ein Ratgeber aus einer Frauenzeitschrift.
Ja, ist es auch ein bisschen, wobei das wirklich ein bisschen fraglich ist, was sie sagt. Aber ihre Grundtendenz, ich lasse mir nicht einfach was sagen von Männern, ich lebe mein Leben und das in meiner Art und Weise, das finde ich sehr interessant. Vor allen Dingen natürlich, wenn man auf die Zeit schaut, in der das Stück geschrieben wurde. Heute ist vieles selbstverständlich, was es damals noch gar nicht war.
Und ich finde es auch ganz interessant, das Bühnenbild, das du ja mit Christian Flören entwickelt hast, unterstützt ja wirklich im wahrsten Sinne auch die Handlung, wie du sie jetzt erzählst. Wir sehen eine Villa, eine schöne moderne Villa, in unserer Zeit gelegen, mit verschiedenen Ebenen und mit Jalousien. Warum bist du gerade auf dieses oder seid ihr auf dieses Bühnenbild gekommen?
Die weiße Villa, die ja im Prinzip auch etwas kalt wirkt, also wir haben schwarze Möbelstücke darin oder Edelstahl oder Plexiglas, soll diese Kälte, diese Gefühlskälte zeigen, die auch Don Alfonso liebt. Eine fast leere Wohnung, nicht irgendwelcher Schnickschnack, kein Dekor, nichts, was es hübsch macht, sondern nur das, was sein muss. Und wir haben uns für diese Villa entschieden, weil es um einen Mikrokosmos geht, in dem agiert wird. Und uns war es dann wichtig, dass man in dieser Villa verschiedene Räume zeigen kann, auch zum Beispiel einen Garten, wenn wir den als Raum bezeichnen, eine Seite, die hinter dem Haus liegt, wo man sich so ein bisschen zurückziehen kann. Und die Jalousien gibt es, damit Alfonso das Geschehen beobachten kann, ohne dass man ihn sieht.
Mhm. Und Lukas, so ein Bühnenbild, so eine Villa, ist jetzt in dem Fall auch viel mit Holz die Wände gebaut, auch teilweise mit Decken. Ist das für dich als musikalischen Leiter etwas, wo du sagst, ist ein Bühnenbild, das dir auch hilft? Oder ist das eher, wo du sagst, hoffentlich klingt das auch gut nachher?
Nein, uns helfen immer alles, was in irgendeiner Form außen geschlossen ist. Also man kann das gar nicht genug betonen, wie wichtig für alle musikalisch Ausführenden ein akustisch günstiges Bühnenbild ist. Das ist sozusagen eine der ganz wichtigen Grundzutaten, auf deren Basis eine Aufführung gelingen kann oder nicht. Also ich bin da recht zufrieden.
Noch eine Frage an dich, Annette. Weil das Bühnenbild sozusagen auch so gebaut wurde, dass es deiner Erzählweise entgegenkommt und dich da unterstützt. Ist das auch ähnlich bei den Kostümen? Weil das Thema Verkleidung wirst du ja nicht umgehen können. Dass sozusagen die Paare, wie auch immer, sich neu umkleiden, verkleiden, den anderen was vorspielen. Wie habt ihr das gelöst mit dem Kostümbildner Michael Litzmann?
Also zuerst geht es eigentlich immer mal darum, eben wie du gerade sagtest, Axel, um die Verkleidung. Was machen wir mit den Männern? Im Stück geht es um Turki und Valaki, geht es um Albanier. Das war uns alles ein bisschen zu heikel, hatte für uns einen komischen Beigeschmack. Und deshalb haben wir gedacht, wie verkleiden sich spätpubertierende Jungs sozusagen mit Mitte 20? Und da sind wir dann in die Rapper-Szene gerutscht.
Und haben die weißen Jungs, die schwarzen Rapper machen.
Ganz genau, die unheimlich cool sind, wenn sie 5 Goldketten umhängen haben mit Dollarzeichen und dem Löwenkopf und so weiter. Und im Hoodie auf die Bühne kommen, die Kapuze hoch, eine Sonnenbrille an. Also so haben wir die Verkleidung gelöst. Wir haben dann aber, was mir sehr am Herzen lag, im zweiten Teil sind wir ein bisschen in das Barock oder Rokoko oder ein Barockoko gekommen, indem wir da ein bisschen einen Maskenball spielen. Es war mir auch wichtig, um ein bisschen in die Mozartzeit, um der eine gewisse Ehre zu erweisen, hineingehen. Und ansonsten sind wir in heutigen Kostümen, aber eben aufgestockt mit vielem anderen.
Darf ich ganz kurz vielleicht anmerken, weil wir sehr viel über die Handlung und über das, ob das ehrlich oder nicht ist. Das ganz, ganz große Punkt der Oper ist die Musik. Die Musik ist in den Arien wahrhaftig und mit das tiefst empfundene, was je geschrieben wurde. Und das bringt sozusagen dann immer auch noch diese Doppelbödigkeit, dass es also jetzt nicht nur simple Personen sind und es ist ein simples Vertauschspiel. Es geht hier um echte, wahre, große Gefühle. Und das haben wir der Musik Mozarts zu verdanken.
Und vielleicht machen wir dann direkt auch nochmal musikalisch weiter. Du hast es vorhin ja schon erzählt, dass die Herausforderung in dem Fall eben das Ensemble ist. Warum ist es so schwierig, Ensemble zu singen? Man könnte ja denken, naja, es sind alles ausgebildete Sängerinnen und Sänger und die Noten sind ja vorgegeben mit ihren Achteln und Sechzehnten Noten. Müsste doch eigentlich funktionieren.
Ja, das ist einfach, das Ensemble-Gesang verlangt eine andere Art des Singens. Mhm. Und meistens sind die Sänger ja gewohnt, Solisten zu sein. Das heißt, sie können sich das eigentlich so ein bisschen nach ihren Gutdünken, die Artikulation, die Absprache, die Lautstärke zurechtlegen. Mhm. Im Ensemble-Gesang müssen sich alle Stimmen einem Gesamtklang unterordnen. Und das heißt, es muss extrem genau abgesprochen sein, das machen wir kurz, das machen wir lang. Hier bist du Hauptstimme, hier übernimmt aber die Mittelstimme die Hauptstimme, brauche ich von der Oberstimme mehr. Das heißt, dass, man kann einfach nicht vor sich so hinsingen, sondern man muss wirklich die anderen Stimmen kennen, man muss ständig aufeinander hören und man muss sich sozusagen dem Gesamtklang einfügen. Das ist ein bisschen so wie Streichquartett spielen. Das ist scheinbar, also auch technisch leichte Stücke, fragen Sie mal ein Streichquartett, die sind's, gibt's ein Sprichwort, ein Streichquartett ist miteinander verheiratet, weil die sich so genau kennen müssen, weil die einfach auf kleinste Sachen reagieren müssen, dass es gut wird. Und so kann man das ungefähr vergleichen.
Und Annette, wie ist es dann für dich als Regisseurin? Weil eben die Ensembles sind schon musikalisch eine Herausforderung. Gleichwohl sollen natürlich die Spielerinnen und Spieler in dem Fall nicht einfach nur nach fünf Stunden vorne stehen und singen, sondern sie haben ja auch noch spielerische Aufgaben. Ist das dann alles immer eine enge Absprache dann auch mit dem musikalischen Leiter oder wie gestaltest du dann szenisch so einen Moment?
Also das passiert natürlich in Absprache, denn es hilft niemandem, wenn etwas musikalisch nicht gut dargeboten wird, weil der Regisseur denkt, jemand muss im ersten Stock stehen, wenn ein Ensemble gesungen wird, ein anderer unten ganz vorne am Orchestergraben. Das funktioniert einfach nicht. Nun ist es auch ein bisschen so, dass die Erfahrung da auch hilft mit vielen Stücken, wen man auch neben wen stellt. Das funktioniert nicht hundertprozentig immer, aber man versucht es eben zu machen und man merkt es eben in den Proben. Und wenn der Dirigent und musikalische Leiter dann sagt, du kannst du die und die Partie ein bisschen weiter vornehmen oder so, ist das überhaupt kein Problem.
Dann gehen wir nochmal wieder zurück zu der Geschichte. Warum will eigentlich Don Alfonso diese Wette eingehen? Warum ist ihm das so wichtig?
Also ich denke, dass er ein sehr exzentrischer Zyniker ist. Was ihm passiert ist im vorherigen Leben, wissen wir natürlich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er durch eine Liebe sehr, sehr schwer verletzt wurde. Deshalb die Liebe komplett ablehnt und sehr in Frage stellt. Und er möchte seine These einfach bestätigt haben. Deshalb spielt er diese böse Wette oder schlägt diese böse Wette vor. Man wettet um 100 Zechini, 100 Zechinen, was nicht sehr viel Geld war, dass die Frauen untreu werden. Also ein höchst unmoralisches Angebot.
Und warum steigen die Herren drauf ein?
Also bei den Herren ist es so, das sind zu Beginn der Oper junge Schnösel. Die sagen, ich bin so toll, ich bin so cool. Meine Frau, die wird nicht untreu. Wir können sogar um 1000 Zechini wetten. Dazu sind die beiden einfach zu überheblich, haben auch zu wenig Lebenserfahrung. Ja, und sind einfach zu Beginn des Stückes etwas fast schon unsympathische Zeitgenossen in ihrer Arroganz, in ihrer Blasiertheit. Mich kann doch nichts anfassen und nein, also meine Frau untreu. Nein, dazu bin ich zu toll.
Und die Damen?
Die Damen sind erst einmal entsetzt, dass ihre Männer angeblich in den Krieg ziehen müssen. Wenn die beiden dann verkleidet zurückkommen, finden sie es erst einmal unmöglich, dass da fremde, merkwürdig aussehende Herren in dem Haus sind. Und dann merken sie ziemlich schnell, aha, das sind ja die unsrigen, unsere Verlobten, und drehen eben den Spieß um, wie man so schön sagt, und spielen dann mit den Herren, um ihnen am Ende des Stückes den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, hier, so habt ihr euch verhalten, so schlecht habt ihr, seid ihr mit uns umgegangen. Aber wir haben uns jetzt in den anderen verliebt und man hat so ein versöhnliches Ende trotzdem.
Und das hast du vorhin schon gesagt, also wenn man jetzt auch diese Elemente hört, dann sind das ja eher alles Buffo, also heitere Elemente, wo es um Verkleidung geht, um den anderen fähig auch zu herauszufordern. Aber es gibt ja auch viele wirklich innige Momente. Wie ist so das Wechselspiel für dich?
Also erst einmal so ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite sind diese Arien, die sehr viel Seele in sich haben, ziemlich deutlich abgegrenzt zu den anderen Szenen. Mhm.
Lukas, du hast es vorhin schon erwähnt, musikalisch ist das eine große Herausforderung, diese Oper. Wenn man auch mit dir so im Gespräch ist, bist du ein großer Fan der Cosi. Ja. Gleichwohl, ich will nicht sagen, dass er ein Schattendasein auf den Spielplänen fristet, aber also unter den Mozart-Opern ist es nicht unbedingt die meistgespielte. Und es gab auch wirklich Zeiten, wo sie, ich will nicht sagen, in Verruf geraten war, aber wo sie ein schlechteres Image hatte. Kannst du das nachvollziehen?
Also vorweg, für mich ist in der Così fan tutte mit das Beste enthalten, was Mozart je geschrieben hat. Mhm. Meine persönliche Meinung. Ich habe oft überlegt, warum eigentlich bis heute die Così nicht ganz so beim Publikum angekommen ist und das früher der Fall war. Diese Handlung wurde immer schon von Anfang an angefeindet. Das kann es aber, glaube ich, nicht ganz sein, sondern ich glaube, es liegt daran, und das ist diese Besonderheit dieser Oper, dass es eben vor allem 70% Ensembles sind.
Es ist also nicht so dankbar für die Solisten, oder?
Doch, dankbar schon, nur, ich meine jetzt fürs Publikum gesprochen, es gibt da sozusagen, Arien sind ja meistens Ohrwürmer, die bleiben im Gedächtnis haften. Daran erinnert man sich, Gassenhauer hat man früher gesagt oder sowas. Das ist bei Ensembles in der Natur der Sache, das sind jetzt nicht solche Ohrwürmer. Das ist vielleicht der Grund, dass es nicht die Wertschätzung genießt, das Stück, wie es meiner Meinung nach sollte. Und es bedurfte ja auch tatsächlich vor gut 100 Jahren sozusagen die Steigbügelhilfe durch Gustav Mahler und vor allem Richard Strauss, die das Werk überhaupt wieder ins Bewusstsein gerückt haben. Weil so vor 150 Jahren war das eigentlich das Thema Così fan tutte durch, wurde eigentlich fast nicht mehr gespielt.
Schade.
Ja, es ist eigentlich unglaublich, weil wie gesagt, meine zweite Theorie ist eben nicht nur durch die Ohrwürmer, sondern diese ganze Schönheit dieses Stückes erschließt sich möglicherweise nicht gleich auf den ersten Blick. Mhm. Das heißt, wenn man sich damit etwas beschäftigt, wird man auch sehr, sehr reich belohnt. Das heißt, ich kann den Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, gehen Sie mehrfach rein. Es lohnt sich, dieses Stück wirklich zu erfahren in all seinen Facetten. Also es ging uns nach Wochen der Probe immer noch so, dass wir teilweise dann wirklich innehalten mussten und sagen, Mensch, ist das schön. Also der Mozart holt für uns die Sterne da vom Himmel. Così ist bestimmt eines der größten Meisterwerke der Menschheitsgeschichte, was die Komposition angeht. Das ist für mich ohne Zweifel.
Vielleicht kann ich direkt anschließen. Eine Abschlussfrage. Habt ihr Lieblingsstücke oder ein Lieblingsstück in dieser Oper?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, mein Lieblingsstück ist die zweite Arie der Fiordiligi, also das Rondo per Pietà.
Und warum?
Das rührt mich zu Tränen. Also es ist wirklich, es ist in den Proben passiert, dass ich mir ein Tränchen weggewischt habe, was natürlich auch nur dann funktioniert, wenn das mit der Interpretin einfach Hand in Hand geht und zusammengeht und sie eben diese Gefühle auch transportieren kann. Und es gibt da auch den Moment, wo ich plötzlich beim Zuschauen als Regisseurin fast aussteige und es nur als Zuschauerin, Zuhörerin sehe und höre und mir ein Schauer über den Rücken läuft und ich mich dann wachrütteln muss und sagen muss, nein, Annette, hier zugucken und aufschreiben, ein bisschen zu weit links oder zu weit rechts, wobei es eigentlich bei dieser Arie relativ egal ist, es geht nur dann um Beleuchtungssachen oder so etwas. Und also da verliere ich manchmal den professionellen Blick darauf, weil einfach die Seele sich mitnehmen lässt von der Musik und der Interpretation.
Ach schön. Und bei dir, Lukas?
Ich kann mich nicht entscheiden.
Du musst die Waffen strecken.
Ich kann. Es gibt zu viel Überirdisches in dem Stück. Es ist wirklich... Also auch wenn man es unter dem kompositorischen Aspekt sieht, es ist tatsächlich jede Note perfekt. Es gibt einfach nicht eine falsche Note da. Es ist unglaublich.
Ich glaube, mehr Werbung für diese Oper, die eigentlich keine Werbung braucht, aber vielleicht doch. Also mehr Werbung geht nicht. Vielen Dank euch beiden für das Gespräch heute Morgen. Liebe Hörerinnen und Hörer, beim nächsten Mal, nächsten Podcast, nächste Woche geht es dann um die Tanzproduktion Maledetto Modigliani und unter anderem dann am Mikrofon die Regisseurin und Choreografin Lara Brandi. Auf Wiederhören.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.